der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Es gibt viele Gründe, die EU abzulehnen. Sie bringt Europa nicht weiter. Außerdem, diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Das ist ein Zitat von Björn Höcke, das sagte er am Rande der Europawahlversammlung der AfD. Und jetzt habe ich noch ein weiteres Zitat, das geht folgendermaßen: Sie starben, damit Deutschland lebe, der Kampf der 6. Armee um Stalingrad ist zu Ende. Das ist der Titel gewesen des Völkischen Beobachters am 4. Februar, zwei Tage nachdem die Nazis in Stalingrad verloren haben. Der Völkische Beobachter, für die, die es nicht wissen, das publizistische Parteiorgan der NSDAP. Und ich sage es nochmal, sie starben, damit Deutschland lebe. Völkischer Beobachter, diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Björn Höcke über Europa. Zufall oder nicht? Wir werden es nicht beantworten können. Meine persönliche Einschätzung, nein. Da gibt es ja viele Debatten darum, ob Björn Höcke sowas zufällig macht oder nicht. Auch ein aktuelles sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Und damit herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge, in der wir über das Europawahlprogramm der AfD sprechen wollen, beziehungsweise über die Europapolitik daran angelehnt der AfD. Und damit auch herzlich willkommen, Sven.
Hallo, Gerrit. Ja, vielleicht gleich mal zu dem Zitat, was du gebracht hast. Ist ja ein Zitat, was man öfter findet, was der Völkische Beobachter, wenn ich es jetzt richtig aus dem Zusammenhang habe, auch nur übernommen hat von Heinrich Lersch aus dem sogenannten Soldatenabschied. Da heißt es ja, Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Ist, glaube ich, auch bekannt. Also wer in Hamburg schon mal war, am Bahnhof Dammtor, da ist so ein riesengroßes Kriegerdenkmal, auf dem das eben groß draufsteht. Nach dem Ersten Weltkrieg war es, glaube ich, während des Nationalsozialismus ist es gebaut worden und die Band Slime, wahrscheinlich auch dem einen oder anderen bekannt.
Das wollte ich sagen, ja, sag es.
Sorry. Deutschland muss sterben, auch, ja, Deutschland muss sterben. Das Lied von Slime bezieht sich im Endeffekt auch auf dieses Denkmal, beziehungsweise auf den Spruch auf diesem Denkmal. Genau, das ist so ein bisschen das, was da, glaube ich, auch mit reinspielt. Also ein Denkmal, was sehr stark in der Kritik steht. Mittlerweile hat man es in Hamburg auch hingekriegt, weitere Denkmäler drumherum zu bauen, die so ein bisschen als Gegendenkmal dienen sollen. Das ist so ein bisschen das vielleicht zu dem Denkmal. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Du hast es ja richtig gesagt. Wir wollen uns eigentlich heute ausführlicher mit dem Wahlprogramm der AfD zur Europawahl beschäftigen. Das Ganze ist gar nicht mal so neu. Das ist schon im letzten Sommer. Und zwar Ende Juli, Anfang August ist das beschlossen worden. In dem Zusammenhang sind auch die Kandidaten aufgestellt worden. Das ist ein bisschen das, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Die Wahl findet ja dann in knapp 2 Monaten statt.
Du hast das Slime-Zitat gar nicht vollständig gesagt, weil ich dazwischen gequatscht habe. Das heißt natürlich, Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Ich denke auch immer, vielleicht sollte man Höcke mal einfach dreist vorwerfen, er würde sich auf eine linksextreme Punkband beziehen mit seinem Zitat. Aber wahrscheinlich wenig hilfreich, weil er natürlich im Endeffekt weiß, wo seine Quellen herkommen. Leider Gottes. Genau, aber ich finde dieses Zitat von Björn Höcke, das zeigt ganz gut so die Doppeldeutigkeit von vielem, was die AfD macht und auch die Analyse, die man machen muss, um die Europapolitik der AfD zu analysieren. Denn dieses Zitat zeigt einmal, der massive Populismus, die Anlehnung oder die Bedienung an dieser rechtsradikalen Rhetorik, die meiner Meinung nach, wie gesagt, bewusst ist. Aber auf der anderen Seite steckt da auch einfach eine realpolitische Forderung der AfD drin, die meiner Meinung nach auch die weitreichendste ist, die sowieso in der Europapolitik beziehungsweise auch im Programm, im Europawahlprogramm der AfD drinsteckt, und zwar eine doch sehr massive Ablehnung der Institution Europäische Union.
Genau, das findet man da auf jeden Fall drin. Bisschen versteckt tatsächlich, also nicht mehr so offen, wie es noch bei den letzten oder vorletzten Europawahlen so ein bisschen rausgekommen ist, sondern man versucht das Ganze hier im Programm ein bisschen zu verstecken. Man sagt zum Beispiel, die EU sei ein undemokratisches und reformunfähiges Konstrukt. das EU-Projekt sei gescheitert. Aber, und das ist das, was man eben nicht findet, hier steht im Programm, muss man jetzt sagen, ne, das ist ganz wichtig nochmal zu betonen, im Programm steht nichts davon, dass man die Europäische Union verlassen möchte, sondern was man findet, ist, dass die AfD eine Alternative schaffen möchte. Und zwar möchte die AfD etwas schaffen, dass sich, jetzt muss ich kurz schauen, wie es heißt.
Meinst du den Bund der Europäischen Nationen?
Sie möchte tatsächlich im Endeffekt sowas schaffen, das nennt sie dann einen Bund Europäischer Nationen. Und in dem soll es eben vor allem darum gehen, dass die Nationalstaaten innerhalb dieses Bundes wieder souveräner werden. Man muss natürlich dazu sagen, ein Teil der Europäischen Union ist es ja auch, dass die Staaten Teile ihrer Souveränität abgeben an die Europäische Union, an das Europäische Parlament und an den Europäischen Rat. Jetzt muss ich kurz überlegen, ist es der Europäische Rat, ja, ne? Oder der Rat der Europäischen Union? Ich verwechsel das immer. Das
weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, also der Rat der Europäischen Union ist neben dem Europaparlament ja die legislative Gewalt in der EU. Und das möchte man nach Möglichkeit auflösen. Man möchte eben zurück zu souveränen Nationalstaaten, die eben eigene Gesetze schaffen. Und ich glaube, im weiteren Verlauf werden wir da nochmal genauer drauf eingehen. Vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen allgemein betrachtet, wenn man sich das Wahlprogramm der AfD anschaut. Das hat knapp 60 Seiten, nicht ganz. Eigentlich sind es nur 51 Seiten inklusive Inhaltsverzeichnis. Die Wahlprogramme anderer Parteien, nehmen wir mal beispielsweise die Grünen, ist deutlich länger. Das ist ungefähr 114 Seiten lang. Zeigt so ein bisschen auch, worauf sich die AfD fokussiert. Das ist zum einen eben diese Souveränitätsgedanke, dieses Europa der Nation. Dann haben sie auch noch ein paar wirtschaftliche, sozialpolitische und Steueraspekte. Aber ganz offen geht es eigentlich fast immer um den Aspekt der Migration. Das ist so ein bisschen das Hauptthema der AfD. Auch der Euro oder der Austritt aus dem Euro spielt hier wieder eine Rolle. Das ist ja das Kernthema, mit dem die AfD damals zum ersten Mal angetreten ist. Aber auch das rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Der Fokus der AfD liegt hier tatsächlich ganz stark wieder auf dem Thema der Migration.
Ich möchte trotzdem noch nicht zum Thema Migration übergehen, weil ich trotzdem finde, auch wenn es nur am Rande vorkommt und die AfD sich vor allem ja auch aus, ich sag mal, innerparteilichen Streitigkeiten am Ende darauf geeinigt hat, nicht konkret zu fordern, aus der EU auszutreten, das trotzdem nicht vom Tisch ist in diesem Wahlprogramm und das am Ende die weitreichendste Folge für Deutschland realpolitisch wäre, wenn das, was in diesem Programm steht, umgesetzt werden würde, auch wenn sie sich eigentlich mehr der Migration widmen. Es steht drin, dass die AfD die Europäische Union als gescheitert ansieht. Du hast es gesagt, das Ziel sei daher ein Bund europäischer Nationen, eine neu zu gründende europäische Wirtschaft und Interessengemeinschaft. Und sie will über den Verbleib in der EU und den Euro eine Volksabstimmung durchführen lassen. Also am Ende ist hier die Dexit-Strategie schon noch mit im Europa-Wahlprogramm mit drin. Außerdem wollen sie das Europäische Parlament am liebsten eigentlich direkt abschaffen. Was ja spannend ist, weil das Europäische Parlament ja eigentlich die einzige noch wirklich demokratische Institution der Europäischen Union ist, im Gegensatz ja zur Kommission oder auch dem Rat, streiten kann. Genau, das will ich nur sagen, das ist alles nicht vom Tisch. Es ist vor allem auch nicht vom Tisch, wenn man sich eben die Aussagen von AfD, von führenden AfD-Politikern anhört, die neben dem Programm geäußert werden. Und da hat nämlich zum Beispiel auch Alice Weidel in der New York Times gesagt, falls eine Reform eben im Sinne dieses Europawahlprogramms nicht klappt, wäre der Dexit nach britischem Vorbild eine Option. Das sagte sie Ende Januar in der New York Times.
Nicht in der New York Times, in der Financial Times.
Entschuldigung, in der Financial Times natürlich. Das haben wir dann hier den Live-Fact-Check gehabt. Danke, Sven.
Ja, vielleicht daran anschließen. Also wenn man reinguckt, das ist tatsächlich ganz am Anfang des Programms. Das ist der erste Punkt, den die AfD aufmacht. Wie gesagt, sie machen hier die Überschrift, das EU-Projekt ist gescheitert. Ein Bund europäischer Nationen ist eben das, was gefordert wird. Witzigerweise? Also die Aspekte, die hier so ein bisschen drinstehen, sind, dass man zwar gerne aus dieser EU austreten möchte oder, wie gesagt, du hast es ja gesagt, Volksabstimmung zur EU auf Bundesebene, das ist das, was sie fordern, über den Verbleib in der Währungsunion und auch sonstige supranationale Projekte. Ich weiß nicht, ob das die NATO sein soll. Wahrscheinlich geht es da vor allem um die NATO. Viel mehr supranationale Projekte haben wir ja nicht. Okay, die Vereinten Nationen, die lassen wir hier vielleicht mal außen vor. Und du hast es auch richtig gesagt, man möchte das EU-Parlament abschaffen. Man bezieht sich so ein bisschen darauf, dass das Prinzip zur Wahl. Also du hast ja gesagt, das einzige demokratische oder die einzige demokratische Institution kritisiert die AfD hier nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen. Das Wahlverhalten oder das Prozedere auch der Sitzverteilung ist natürlich nicht undemokratisch, aber es ist natürlich schwierig, wenn man sich die Sitzverteilung anschaut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch versuchen, so ein bisschen eben hinzubekommen, dass auch die kleineren Nationen innerhalb der Europäischen Union ein gewisses Mitspracherecht haben. Deshalb hat man da natürlich auf vielen Ebenen versucht, einen gewissen demokratischen Aspekt reinzubringen in das Europäische Parlament. Unabhängig davon, dass eben einige große Staaten, vor allem voran natürlich Deutschland, da immer im Vorteil sind, weil sie natürlich einen Großteil der europäischen Bevölkerung repräsentieren bei knapp 83 Millionen Einwohnern. Zurück zu dem Aspekt, den die AfD hier anspricht. Es geht, wie gesagt, darum, sie möchten am liebsten aus der Europäischen Union austreten, möchten aber bestimmte Aspekte gerne beibehalten. So sagt die AfD hier, man bekenne sich zur sozialen Marktwirtschaft, zum gemeinsamen Markt, der Zollunion und einer gemeinsamen Handelspolitik. Die Gemeinschaft gewährleistet den uneingeschränkten wechselseitigen Marktzugang. Das finde ich tatsächlich spannend, weil wenn man ein bisschen weiterliest im Kontext dessen, was die AfD sagt, spricht sie ganz oft wieder offen über das Thema Grenzen schließen und so weiter und so fort. Allein der Aspekt Zollunion ist ja etwas, was eben gegen Grenzen spricht. Denn Zollunion bedeutet ja, dass eben an den noch bestehenden Nationalstaatsgrenzen eben keine Zollgeschichten aufkommen. Und dieser ganze Aspekt, auf den wir später nochmal genauer eingehen werden, ist ja genau das Gegenteil von dem, was die AfD fordert. Dieser ganze Zollaspekt, der ist natürlich etwas, das sind internationale Verträge, die da ausgehandelt werden müssen. Und wenn man das jetzt beibehalten möchte, aber den ganzen anderen Aspekt, wir sehen es am Beispiel Großbritanniens oder auch an der Grenze Irland-Nordirland. Dieser Zollaspekt ist natürlich etwas, was sehr wichtig ist. Und diese Forderung, dass man oder laut AfD gerne in dieser Zollunion bleiben möchte, funktioniert aber nicht ohne die Institution Europäische Union. Das ist zumindest das, was ich hier an der Stelle dazu mal sagen würde.
Ja, es ist sehr schön, diese Inkonsistenzen darzustellen, weil es ist ja immer die Frage, wie kann man vielleicht auch die Politik der AfD entzaubern? So richtig funktionieren tut es selten. Aber ich versuche es jetzt auch mit dem, was ich jetzt sage, wovon dem ich aber auch weiß, dass es natürlich nicht funktioniert. Ich kann auch am Ende sagen, warum es nicht funktioniert oder beziehungsweise wie die AfD dann damit umgeht. Ich möchte nur trotzdem sagen, würde man ein Dexit nach britischem Vorbild einführen, alles Weidel nicht per se ausschließt, dann kann man ja auch mal nach Großbritannien blicken. Und da gab es jetzt in der jüngeren Vergangenheit auch ein paar Studien zu. Eine hat Londons Bürgermeister Shadi Khan in Auftrag gegeben, weil er das mal wissen wollte. Und da kam raus, der Brexit kostet Großbritannien mehr als 162 Milliarden Euro jährlich. Die britische Wirtschaft sei seit dem Brexit um 6% geschrumpft. Bis 2035 soll sich die Wirtschaftsleistung um 10% schmälern. Auch das Beschäftigungsniveau wird bis 2035 infolge des Brexit sinken. Die Investitionen sollen um ein Drittel geringer ausfallen. Außerdem sind Preise für Obst und Gemüse gestiegen. Und spannend, auch die Migration ging hoch. Das muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Vieles war dann auch, weil ja viele EU-Bürger weg sind, mussten neue her. Allerdings haben sie es tatsächlich auch durch den gemeinsamen europäischen Migrationspolitik, hat Großbritannien es erstmal nicht geschafft, diese Mechanismen zu übertragen. Und dadurch kam auch mehr, weil die Großbritannien da am Ende alleine dastand. 63% der Briten sehen den Brexit auch mittlerweile skeptisch. Ähnliche Zahlen prognostizieren Wirtschaftswissenschaftler auch auf Deutschland, wenn das passieren würde, dass zum Beispiel der IW-Chef Michael Hüter sagt, es würde 2,2 Millionen Arbeitsplätze kosten, wenn Deutschland austreten würde, 6% weniger Wachstum in den ersten Jahren. Das sind natürlich so ein bisschen die Lehren aus dem Brexit, das wird da übertragen. Aber warum ich jetzt meine, das kann man natürlich alles so erzählen und das stimmt meiner Meinung nach natürlich auch, aber wir wissen alle, dass die AfD natürlich mit Fakten so umgeht, wie sie es wollen. Natürlich hier die Frage ist, auf welche Fakten einigt man sich? Und wir würden natürlich immer alle sagen, wir einigen uns auf die Fakten, die uns die Wissenschaftler liefern. Dass die AfD das nicht tut, das wissen wir zu Genüge. Und deswegen hat Chrupalla auch bei Markus Lanz schon diese Fakten als Verschwörung verunglimpft und Zitat gesagt, Ökonomen müssen genau diese Zahlen in den Raum werfen, um Europa zusammenzuhalten, damit es keine Nachahmer gibt. Ja, und dann weiß man natürlich am Ende auch nicht mehr, was man dazu sagen soll, weil das ist natürlich, da hat er natürlich seine Zielgruppe adressiert, die das bereitwillig aufnimmt, da kann man dann sagen, was man will. Aber ich wollte trotzdem sagen, dass es meiner Meinung nach sehr, 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 sehr viel mehr dafür spricht, dass es sehr schlecht wäre für Deutschland, aber auszutreten und man das ja schon einer Partei vorwerfen kann, die ja immer sagt, sie würde eigentlich alles nur fürs deutsche Volk machen.
Ja, und das ist etwas, also wo du jetzt den Begriff Volk angesprochen hast, auch ein Begriff, der relativ oft vorkommt im Parteiprogramm der AfD. Gar nicht so sehr, das deutsche Volk wird hier eigentlich als solches nie direkt angesprochen, sondern es geht immer um alle europäischen Völker, jedes Volk in der Europäischen Union und so weiter und so fort. Also dieser Volksbegriff, der taucht hier relativ oft auf und ist auch etwas, was aber nicht weiter definiert wird. Also wie gesagt, dieser Volksgedanke, in Anführungsstrichen völkische Gedanke, der taucht jetzt hier nicht so sehr auf. Aber eben der Bezug zum Volk ist etwas, was relativ oft auftaucht und auch in unterschiedlichen Aspekten immer wieder mal durchscheint. Das ist so ein bisschen das, was man hier auch betrachten muss. Aber wie gesagt, im Programm, und das ist ja auch das, worauf wir immer so ein bisschen schauen, findet man jetzt keinen dezidiert völkischen Charakter. Man findet, wie gesagt, oftmals einen Bezug zum Thema Volk, aber eben nicht in der Ausprägung, wie man es vielleicht hätte vermuten können oder erwarten hätte können, sondern es sind hier relativ einfach geprägte Begriffe und meistens dann auch im Zusammenhang mit Aspekten wie Volkssouveränität oder Staatsvolk und so weiter und so fort, aber nie eben dieser Aspekt, den man vielleicht erwarten würde.
Ja, deswegen ist es ja grundsätzlich eine spannende Frage, was steht in dem Programm? Und was sagen die einschlägigen AfD-Politiker außerhalb dieses Programms zu den verschiedenen Themen? Da ist ja auch der Remigrationsbegriff ein ganz, ganz großes Thema, der ja, by the way, in dem Programm auftaucht. Allerdings natürlich nicht in der Form, wie er von Martin Sellner wohl formuliert wurde auf dem berühmten Treffen. Also das heißt, auch hier sind vor allem ja auch begriffliche Unklarheiten, also dieser Begriff wird genutzt, weil er ja im Endeffekt auch eine Zielgruppe anspricht, der AfD. Allerdings wird er nicht in dem Sinne genutzt, wie er ja kritisiert und wurde, beziehungsweise warum er nach dem Treffen in Potsdam, was korrektiv recherchiert hat, so ein großer Skandal ist. Und zwar, er wird hier jetzt nicht benutzt mit der Forderung oder nicht mit der Forderung verknüpft, zu sagen, man müsste auch deutsche Staatsbürger im Endeffekt abschieben, die schlecht integriert seien. Und das war ja wohl eine zumindest ein Punkt des Remigrationsbegriffs, den Martin Sellner dort vorgestellt hat.
Genau, wir können vielleicht einmal draufschauen auf diesen Punkt. Den finden wir nämlich auf Seite 17. Da heißt es Remigration statt Talentabwerbung. Ich zitiere einfach mal. Die millionenfache Aufnahme junger Menschen aus Entwicklungsländern Afrikas und des Nahen Ostens in Europa beraubt die Herkunftsstaaten jener Leistungsträger, die dort zum Aufbau bzw. Wiederaufbau dringend benötigt werden, in Klammern sogenannter Brain Drain. Wegen des hohen Lebensstandards hierzulande geht der Antrieb, an der Entwicklung des Herkunftslandes mitzuwirken, oftmals verloren. Dies erzeugt den Teufelskreis ein noch größerer Verelendung. Daher ist ungesteuerte Immigration aus diesen Ländern selbst eine Ursache für weitere Migrationsbewegungen. Sobald in einem Herkunftsland in den meisten Gebieten wieder Frieden herrscht, hat die EU bzw. Deutschland umgehend die Bedingungen für eine Rückkehr der hier aufgenommenen Asylbewerber auszuhandeln und diese Rückkehr auch konsequent durchzusetzen. Schutz vor Kriegsfolgen ist nur für deren Dauer zu gewähren und darf nicht zu dauerhaften Einwanderungen führen. Nicht Resettlements, also Umsiedlungsprogramme nach Europa, sind das Gebot der Stunde, sondern das Gegenteil. Auf nationaler und europäischer Ebene müssen Remigrationsprogramme auf- und ausgebaut werden. Also hier ganz klasse oder ganz deutlich zu sehen, Remigration meint hier also tatsächlich vor allem den Aspekt, dass Kriegsflüchtlinge, wie sie es ja hier sagen, nach Beendigung des Krieges in ihre Heimatländer zurückkehren sollen. Was auch wieder spannend ist, weil die AfD hier ja auch wieder zwei Aspekte miteinander vermischt. Zum einen eben den Begriff Flüchtling, also Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber. Seit den 90er Jahren haben wir in Deutschland ja ein sehr rigides, sehr stark eingeschränktes Asylrecht. Das heißt, Artikel 16a Grundgesetz besagt ja im Endeffekt, wer in Deutschland noch Asyl bekommen kann. Und das ist gefühlt fast niemand mehr. Und wenn es nach der AfD geht, auch beispielsweise russische Oppositionelle ja sowieso nicht mehr. Aber das ist ja zum Beispiel der Aspekt. Also nur wer politisch verfolgt wird in seinem Heimatland, hat in Deutschland ja noch Anrecht auf Asyl. Alles andere sind eben Flüchtlinge. Und eben keine Asylbewerber, wie es jetzt hier eben drin steht. Und das ist ja ein großer Unterschied nochmal, den die AfD hier auch wieder so ein bisschen verschleiert. Was aber tatsächlich auch so eine begriffliche Problematik ist, dass ja ganz oft Flüchtlinge und Asylbewerber eins zu eins dasselbe dargestellt werden. Also hier nochmal ganz wichtig, dass es hier eben eigentlich um Flüchtlinge geht und nicht um Asylbewerber, wie es die AfD schreibt.
Ja, ich finde aber, ich will nochmal dann auf den Punkt der Remigration dann auch nochmal eingehen. und auf den Begriff des Brain Drains, den du Trains, den du gesagt hast, weil nur so ein Seitenaspekt, der steht ja, wie ihr, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, in unserer Folge über das Europawahlprogramm von Bündnis Sahra Wagenknecht, da steht das auch drin und das ist auch eine ähnliche Argumentation, um so zu sagen, ey, wir machen das ja auch für die Länder, ne, dass wir das nicht wollen, und das ist ja irgendwie so eine klassische Umkehr dieser Argumentation, die kann man sich eigentlich auch sparen. Ich finde es nur spannend, dass im Endeffekt hier derselbe Begriff benutzt wird wie bei Sahra Wagenknecht. Und das passiert auch öfters. Sven, da willst du vielleicht auch mehr sagen. Wir haben im Vorgespräch auch schon kurz darüber geredet, dass es da doch gewisse Ähnlichkeiten gibt. Aber darauf will ich jetzt hier jetzt erstmal nicht weiter eingehen, sondern nochmal auf den Begriff Remigration, der hier eben, ich sag mal, viel harmloser genutzt wird, als er eben auch jetzt kolportiert wurde in den Medien durch diese Recherchen zu dem Treffen in Potsdam, wo Martin Sellner eben seinen Remigrationsbegriff dargestellt hat. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel für, wie die AfD grundsätzlich arbeitet, vor allem auch mit Blick jetzt auf die Wahlkämpfe, wo jetzt alles wieder ein bisschen relevanter wird. Sie kommuniziert oder sie gibt sich selber dadurch immer die Möglichkeit, mit zwei verschiedenen Zielgruppen zu kommunizieren. Sie benutzt den Begriff Remigration hier und kann allein durch die Verwendung dieses Begriffes eigentlich wieder an diese Radikalität des Begriffes appellieren, die ja auch kolportiert wurde in den Medien. Das heißt, ganz rechts außen zu stehen und vielleicht sogar deutsche Staatsbürger abzuschieben, das heißt, sie kann im Endeffekt diese Emotion dann bei den ganz rechten bis rechtsradikalen Wählern wieder ansprechen, die ja auch Teil ihrer Wähler sind, die sie nicht vergrämen will, kann sich aber auf der anderen Seite, wenn man sie dafür kritisiert, in einer bürgerlicheren Zielgruppe immer wieder dann dafür rechtfertigen. Nein, wir haben ja eigentlich einen anderen Remigrationsbegriff. Das steht doch da drin. Wir gehen jetzt natürlich nicht so weit, das zu sagen. Und so kann sie halt, wie gesagt, immer wieder mit verschiedenen Zielgruppen kommunizieren, immer mit dem Versuch, keine dieser Zielgruppen am Ende zu vergrämen, quasi nicht weder die Rechtsradikalen und noch die Bürgerlicheren zu vergrämen. Und das gelingt ihr leider Gottes immer, meiner Wahrnehmung nach, relativ gut.
Da hast du vollkommen recht. Wobei man natürlich da auch sagen muss oder nochmal ins Gedächtnis rufen muss, der Aspekt, der hier mit reinfällt, ist natürlich auch der, das Wahlprogramm zur Europawahl, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist letztes Jahr im Sommer gemacht worden und das Treffen
fairer Punkt
war natürlich erst danach. Das heißt, natürlich ist so ein bisschen das, was man im Hinterkopf behalten sollte, auch der, inwieweit jetzt eine weitere Radikalisierung in Anführungsstrichen da noch stattgefunden hat oder natürlich auch inwieweit man natürlich auch in so Programm versucht, etwas gemäßigt darüber zu kommen, als es dann eben natürlich in der Realität der Fall ist. Und das sehen wir ja relativ häufig bei dem, was auch die Spitzenpolitiker sagen. Du hast ja vorhin auch schon Alice Weidel zitiert mit dem Dexit oder mit der möglichen Entscheidung über einen Dexit, der Begriff Dexit taucht im Wahlprogramm der AfD überhaupt nicht auf. Aber ist natürlich immer ein Aspekt, der damit reinspielt. Und das darf man, glaube ich, hier auf keinen Fall vergessen. Wichtig ist trotzdem, glaube ich, dabei, ja, im Gedächtnis zu behalten, dass da eben eine Weile zwischenliegt zwischen diesen beiden.
Ja, ich wollte nur sagen, das ist natürlich ein fairer Punkt. Es ist auch gut, dass du ihn ansprichst, weil so kann man uns jetzt das nicht ankreiden. Allerdings finde ich, dass sich auch daraus zwei spannende Fragen ergeben oder eine spannende Frage ergibt. Und zwar, haben Sie diesen Begriff vielleicht vorher, haben Sie sich eigentlich vorher schon, als die Aufmerksamkeit noch nicht so auf diesen Begriff war, sich eigentlich genau schon an den Begrifflichkeiten dieser neuen Rechten bedient und in das Parteiprogramm einfließen lassen? Und der zweite Punkt ist, um meine These trotzdem noch zu bestätigen, ist, dass in Bundestagsdebatten, die ich angehört habe, seit dieser Veröffentlichung viele AfD-Abgeordnete in Reden auch weiterhin ganz normal den Begriff Remigration benutzt haben.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und wie gesagt, er steht ja auch schon drin. Das ist ja, wie gesagt, jetzt nichts, was man irgendwie ausschließen muss oder beschönigen muss oder was auch immer. Ich finde auch den Begriff Resettlement, wie er hier benutzt wird, ist spannend. Ich kenne ihn tatsächlich eher andersherum, dass eben ja, Resettlement, also wieder Zurücksiedlung, so kenne ich ihn, und nicht Resettlement als Umsiedlung. Aber das ist vielleicht auch nur jetzt meine Begrifflichkeit. Also Sie sagen hier eben Umsiedlung, aber das habe ich anders im Kopf, aber das ist vielleicht auch etwas, worüber man jetzt nicht weiter diskutieren muss. Ich will noch mal so ein bisschen zurückkommen. Ich hatte ja eben schon gesagt, also die AfD widerspricht sich hier in einigen Aspekten immer so ein bisschen. Dazu gehört zum Beispiel auch das, was Sie sagen, bevor wir jetzt vielleicht noch mal genauer auf das Thema Migration eingehen, beziehungsweise wir sind ja schon am Rande dessen. Trotzdem vielleicht noch mal kurz der Bezug zurück zum Thema Zollunion zum Beispiel auch. Der bedingt sich, wie gesagt, so ein bisschen mit dem, was ich jetzt ansprechen möchte. Es geht nämlich darum, dass die sogenannte EU-Freizügigkeit, also im Endeffekt auch das, was mit dem Schengen-Abkommen verbunden ist, Das will man zurückfahren. Man möchte am liebsten, dass, ich zitiere, diese massiven Wanderungsbewegungen innerhalb der Europäischen Union aus den ärmeren in die reicheren Staaten, das hätte dazu geführt, also der Schengen, das Schengen-Abkommen, Armutszuwanderung wird hier genannt. Und das ist, finde ich, immer wieder so lustig. Auf der einen Seite sprechen sie eben von einem Brain Drain, also dass eben Leistungsträger aus Staaten zu uns kommen. Und das ist ein Problem. Kurz danach sprechen sie dann von Armutszuwanderung in nationale Sozialsysteme. Also da widerspricht sich die AfD auch wieder so ein bisschen. Also sie sollte sich dann schon mal darauf einigen, wer kommt denn jetzt zu uns? Sind es Armutsflüchtlinge oder sind es eben die, ja, die Talente, die eben zu uns kommen? Das ist immer das, oder das ist das, was mir jetzt an dieser Stelle noch nicht so ganz klar wird. Worauf ich bei dem Schengen-Bezug nur nochmal kommen wollte, ist genau das Gleiche, was Sie vorher eben schon sagen. Auch der Schengen-Raum ist natürlich ein Aspekt, der eben zur Zollunion mit dazugehört. Das sind alles Aspekte, die die AfD dann wieder außen vor lässt und die aber tatsächlich hier auch noch mit reingehören. Was sie witzigerweise machen und wie ich jetzt den Begriff Resettlement verstehe, ist etwas, wenn man ein bisschen weiter unten schaut. Da sprechen sie nämlich von qualifizierter Zuwanderung nach japanischem Vorbild. Und da, und das ist jetzt spannend, schreibt die AfD von Rückgewinnungsprogrammen für auslandsdeutsche Leistungsträger. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz weirder Begriff. Heim ins Reich mit den Deutschen. Das ist so ein bisschen das, wie man das jetzt etwas überspitzt formulieren könnte. Aber das ist etwas, was ich spannend fand, wo ich tatsächlich, da muss ich tatsächlich das erste Mal wirklich schlucken. Alles andere war eigentlich bekannt. Und auf Seite 18 eben diese Rückgewinnung auslandsdeutscher Leistungsträger. Das ist etwas, was ich schon spannend fand und wo ich tatsächlich das erste Mal wirklich sagen musste, okay, das ist etwas, was mir so dann bisher tatsächlich noch nicht bekannt war.
Lustigerweise habe ich das ehrlich gesagt so ein bisschen überlesen. Ich erstens in diesem ganzen Kapitel, wo es darum auch um so dieses Ganze mit Fachkräften, ich das eh so ein bisschen nebulös finde und die AfD irgendwie zwanghaft versucht, also quasi irgendwie den Fachkräftemangel zu entkräften auf der einen Seite, auf der anderen Seite zu sagen, Konzepte zu entwickeln, wie man vielleicht ohne Zuwanderung den Fachkräftemangel beheben kann. Also da ist sie sich auch nicht so einig. Das wäre spannend. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt nicht mal, Studien dazu zu haben, wie viel von diesen deutschen Fachkräften im Ausland es denn gibt, die zurückkommen könnten und ob es irgendwas ändern würde. Aber immerhin, muss man ja da sagen, immerhin erkennen sie damit ja eine Art Need an für Fachkräfte. Sprich, ja auch dieses Problem des Fachkräftemangels, was ja quasi ja viele immer als Argument für zumindest qualifizierte Zuwanderung nehmen, was die AfD aber eigentlich auch nicht möchte. Und da habe ich ja gerade schon gesagt, darin laviert das Ganze. Deswegen, nur wenn wir jetzt da schon sind, befürwortet die AfD ja da, in dem Fall hat sie ein Konzept und sie sagt zwar, und sie wollte das nach dem japanischen Vorbild machen und setzt damit auf ein Kriterien, ja, das ist ja genau das, auf ein kriterienbasiertes Rückgewinnungsprogramm auf Basis eines Punktesystems, insbesondere im Bereich der MINT-Berufe. Und spannend ist ja auch, das finde ich auch wirklich spannend, sie setzen auch auf technologische Lösungen wie künstliche Intelligenz, Robotik und Digitalisierung, die menschliche Arbeit ersetzen können oder auch die ökonomische Produktivitätssteigerung. Das heißt, alles, nur alles dafür, Hauptsache keine Leute aufzunehmen. Also die Motivation in KI, Robotik, Digitalisierung zu investieren und sich damit auseinanderzusetzen, um dadurch vielleicht die Produktivität zu steigern oder Wohlstand zu fördern, das macht man alles nur darum, damit man ja keine Fachkräfte aus dem Ausland holen muss. Das finde ich irgendwie spannend. Ich meine, es kann ja tatsächlich sein, dass man dass man viele Arbeiten mittlerweile von Robotern machen lassen kann. Diese Debatte gibt es ja auch losgelöst von irgendwie der Zuwanderungsdebatte. Andere kommen dann zu dem Schluss zu sagen, ja, vielleicht müssen wir alle ein bisschen weniger arbeiten. Die AfD kommt dazu zu sagen, ja, da müssen wir keine Leute mehr aufnehmen. Ja, genau, dieses japanische Modell und dieses Vorbild, das formuliert dort die AfD, wo man aber am Ende auch sagen muss, sie schließen, und das muss man vielleicht auch mal den AfD-Wählern sagen, sie schließen, wenn man ihrer Programmatik glaubt, Zuwanderung nicht gänzlich aus.
Nein, das stimmt. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich will nochmal einen Aspekt dabei so ein bisschen hervorheben, weil du hast es ja richtig gesagt, die AfD möchte gerne durch Digitalisierung menschliche Arbeit ersetzen. Kurz danach, am Ende des Programms schreiben sie dann, witzigerweise, Digitalisierung mit Verstand und Augenmaß. Also eben nur in einem begrenzten Rahmen. Und da zitiere ich auch mal, da die Folgen, jetzt, da geht es jetzt um das Thema Bildung, aber trotzdem ist es auch hier spannend, da die Folgen eines komplett digitalisierten Unterrichts noch nicht erforscht sind, befürchten wir negative Auswirkungen für das Kindeswohl. Einen mit der Digitalisierung verbundenen Einzug von Werbung in den Unterricht lehnen wir genauso ab, bla bla. Also ist immer so witzig, dass die AfD auf der einen Seite sagt, okay, wir wollen mehr Digitalisierung, aber, und dann kommt das große Aber, nicht in dem Bereich und nicht in dem Bereich und nicht in dem Bereich. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was hier drin steckt. Und dieses japanische Modell, um da vielleicht auch nochmal kurz drauf zurückzukommen, ist ja auch das, was sie kurz vorher wieder ablehnen und kritisieren, nämlich Brain Drain, der damit ja verbunden ist. Denn genau darum geht es ja, dass eben keine unqualifizierten Kräfte einwandern, sondern eben die, die gebraucht werden. Und das ist auch bei uns, und bei uns in Deutschland stimmt es gar nicht so sehr, weil wir eben auch viele einen Fachkräftemangel in anderen Berufsbereichen haben. Wir haben, und das haben wir auch schon drüber gesprochen, wir haben eigentlich mittlerweile in fast jedem Bereich Fachkräftemangel. Aber das ist für die AfD erstmal nicht so relevant. Ich würde an der Stelle nochmal weiter zitieren, beziehungsweise weiter drauf schauen. Die AfD fordert tatsächlich abhängig, ich zitiere, verbunden mit einer jährlichen Festlegung von Branchen und Quoten durch die Bundesregierung, die von der Konjunkturlage und der Situation auf dem Arbeitsmarkt abhängt, wolle man eben gewisse Auswahlkriterien haben, um dann eben ein Fachkräfteeinwanderungsrecht zu reformieren. Also man lehnt Einwanderung nicht ab. Ich glaube, die AfD ist auch nicht dumm genug, man weiß es nicht. Also sie suggerieren es auf der einen Seite, auf der anderen Seite wissen sie aber auch, ohne den Zuzug von ausländischen Fachkräften wird die deutsche Wirtschaft früher oder später kaputt gehen. Demografischer Wandel etc. pp. Sind alles keine Begriffe, die jetzt neu sind. Aber, und das ist eben das, was du ja eben auch schon angesprochen hast, dem Wähler gegenüber suggerieren sie eben was anderes. Und zwar, dass sie eben komplett gegen Migration sind. Und das muss man vielleicht auch den Wählerinnen und Wählern nochmal sagen. Deutschland ist alleine aufgrund des demografischen Wandels auf den Zuzug ausländischer Fachkräfte angewiesen. Denn wir haben eben einen Fachkräftemangel in fast allen Bereichen, auch wenn die AfD hier so tut und eben Aspekte in den Raum nimmt, die sowas wie, dass Leute wieder arbeiten gehen sollen und das, was du ja auch schon angesprochen hast, technologische Lösungen und so weiter und so fort. Das sind alles Aspekte, die zwar schön formuliert sind, aber die eben nicht dazu führen können, dass der bestehende Fachkräftemangel und der Fachkräftemangel besteht ja vor allem in Berufen, die eben nicht einfach so durch technologische Lösungen ersetzt werden können. Das sind vor allem Sozialberufe, das sind pflegerische Berufe und so weiter und so fort. Das sind auch MINT-Berufe, ja, die werden hier
ja. Sven, nur du kannst nicht ersetzt werden, oder was?
Ja, genau, nur
als Lehrer.
Ich kann nicht ersetzt werden. Ey, ich bin ja nur Lehrer, weil ich bin ja nicht mal mehr ein in Anführungsstrichen richtiger Lehrer, weil ich ja eben auch kein Lehramt studiert habe. Das heißt, da sieht man ja auch schon den Fachkräftemangel, dass sogar Idioten wie ich Lehrer werden können.
Sven ist Quereinsteiger.
Seiteneinsteiger.
Oder whatever. Begriffe sind wichtig.
Begriffe sind wichtig, genau. Aber worauf ich, wie gesagt, zu sprechen kommen wollte, die AfD widerspricht sich hier in ihrem Wahlprogramm immer wieder selbst. Was sie aber sagen, eine Ausdehnung auf, also die AfD sagt, man wolle eben Arbeitskräfte aus der Europäischen Union haben, auch mit gewissen Westbalkanstaaten möchte man das machen, aber, und das ist jetzt eben der Aspekt, eine Ausdehnung auf weitere Staaten, wie zum Beispiel die Maghreb-Staaten, lehnen wir ebenso wie die Zuwanderung Ungelernter aus Drittstaaten ab. Das ist so ein bisschen das, was die AfD fordert, aber das sind auch wieder Punkte, die halt komplett, und da sind, wie gesagt, die Begrifflichkeiten wieder entscheidend. Kriegsflüchtlinge, Asylbewerber sind was anderes als Menschen, die hierher kommen, um hier zu arbeiten. Das sind unterschiedliche Aspekte. Das ist immer auch wieder das, was hier so ein bisschen rausfällt, was hier eben nicht so mit reinspielt. Das ist so ein bisschen diese unklare, schwammige Begrifflichkeit, die hier auch immer wieder mit auftaucht.
Ja, genau. Wir können ja jetzt auch nochmal den Fokus bei der Migrationspolitik so ein bisschen darauf legen, welche Konzepte sie denn auch für Europa haben. Ja, also die Frage muss man jetzt ja auch nochmal stellen, weil darüber wird ja viel diskutiert, weil ja eigentlich alle der Meinung sind, ja vor allem ja auch mittlerweile die anderen rechten Parteien in Europa so, naja, wir müssen ja eine europäische Lösung dafür finden. Stichwort Migrationsabkommen, Giorgia Meloni ja zusammen mit Ursula von der Leyen, die ganz große Verfechterin und Repräsentantin dieses Konzeptes Migrationsabkommen ist und in die Länder reist, um zu sagen, okay, wir brauchen jetzt ein Migrationsabkommen hier, Land X, wir geben euch Geld dafür. Wir haben ja auch schon oft darüber geredet, dass ihr dafür sorgt, dass die nicht zu uns reinkommen. In diesen ganzen Fragen gibt es ja tatsächlich auch Ungereimtheiten zwischen der AfD und den anderen ihren europäischen Partnern aus ihrer Koalition, also den anderen rechten Parteien. Da gab es sogar schon Streitigkeiten darüber, ob die AfD den anderen da nicht mehr zu rechts ist, wie dem auch sei. Anderes Thema, ich will nur kurz darauf reden, was sagt die AfD jetzt eigentlich zu, wie Europa mit Migration umgehen soll. Du hast es immer schon angedeutet, ich will es nur nochmal hervorheben. Und zwar ist es ja einmal vor allem dieser Punkt der sogenannten, sie wollen einen sogenannten dualen Grenzschutz. Ja, das heißt, einerseits die Außengrenzen schützen. Also das heißt, hier gibt es dann wieder doch auch eine Art Akzeptanz des europäischen Idee. Die Außengrenzen sollen geschützt werden. Auf der anderen Seite soll aber jedes Land auch in der Lage sein oder die Möglichkeit haben, die eigenen nationalstaatlichen Grenzen zu schützen, wo wir hier dann natürlich wieder die Debatte haben, die du schon angesprochen hast, Schengen-Raum, Wirtschaft etc. Also natürlich alles nicht so einfach, aber so wird es erstmal gefordert. Und ich finde, das sind zwei spannende Punkte, die man nochmal hervorheben kann, weil das sind, ehrlich gesagt, relativ klassische konservative Forderungen. Jetzt vielleicht nicht direkt der so große Begriff des dualen Grenzschutzes, das findet man, glaube ich, jetzt, wenn ich richtig informiert bin, so als Begriff zum Beispiel jetzt nicht bei der Union. Allerdings die Möglichkeit zu sagen, die innerdeutschen Grenzen zu schließen gegen Migration, sich dafür einzusetzen, dass die Außengrenzen Europa massiv, ich nenne es mal, aufgerüstet werden oder durch Migrationsabkommen dafür zu sorgen, dass nicht mehr Leute auf das Gebiet der Europäischen Union kommen. Das sind klassische Forderungen und wovon sich die AfD eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so sehr unterscheidet von vielen anderen Parteien. Und das finde ich vor allem immer so bemerkenswert zu betonen. Und da, keine Ahnung, darüber kann man vor allem diskutieren und deswegen finde ich es einen spannenden Punkt, weil es ist ja immer nur spannend, wenn man auch mal kontrovers diskutiert, ist die Frage, wenn man das so betont, ja, normalisiert man damit eigentlich die AfD und sagt, guck mal, die haben voll die bürgerlichen Positionen und gibt ihm dann Raum für die Mitte, was ich ja jetzt quasi tue, wenn man diesen Punkt vertritt. Oder, und das ist irgendwie eher mein Gefühl, entzaubert man die AfD auch ein bisschen in ihrer Radikalität, mit der sie eben auch kokettieren und eigentlich sich ja so als Anti-Establishment etablieren und der Versuch quasi dieser Entzauberung dafür folgt, zu sagen so, ja, Leute, die AfD, die hat auch keine anderen Konzepte, die ist auch nicht viel radikaler und die ist auch nicht so gegen die da oben, wie sie immer selber behauptet.
Ja, wo du es jetzt angesprochen hast, habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, über diesen Begriff dualer Grenzschutz. Denn man kann ja eigentlich sagen, eine konservative Partei, die wir in Deutschland haben, macht ja genau das schon, und zwar die CSU. Also dieser duale Grenzschutz ist ja im Endeffekt genau das, was die CSU macht, eigenmächtig, in Anführungsstrichen, Grenzkontrollen durchzuführen an den Grenzen wieder, was ja, wie gesagt, im Rahmen des Schengen-Abkommens und so weiter und so fort eigentlich nicht mehr möglich, notwendig, was auch immer sein sollte. Trotzdem macht die CSU bzw. macht das Bundesland Bayern das ja immer mal wieder. Das heißt, im Endeffekt, das, was die AfD hier als dualen Grenzschutz macht, hat sie als Vorbild eben bei dem, was die CSU in Bayern macht. In dem Zusammenhang ist es, finde ich, auch spannend, dass die AfD hier auch noch etwas macht, was ich dann auch wieder ein bisschen problematisch finde, dass sie eben sagt, okay, wir haben zwar Grenzschutzbehörden, zum einen sprechen sie eben auch von der Festung Europa, das, was du ja auch schon angesprochen hast, also diese europäischen Außengrenzen zu beschützen. Was hier aber mit reinspielt, und das finde ich auch wieder spannend, ist der Aspekt, dass das Militär hier eben auch eine Rolle spielen soll. Und das ist ja etwas, wofür das Militär eigentlich nicht zuständig ist. Die Grenzstaaten, ich zitiere, werden außerdem ermächtigt, zur Wahrnehmung des Grenzschutzes technische und personelle Unterstützung ihrer Streitkräfte heranzuziehen. Ist, finde ich, ein Aspekt, der da überhaupt nicht mit reinspielt. Die AfD macht hier oder suggeriert hier also auch, dass das Militär dazu in der Lage sein sollte, eben die Grenzen zu verteidigen. Und dafür ist gerade in Bezug auf die Migration das Militär eben nicht zuständig. Natürlich, wenn man sich an 2015 zurückerinnert, war auch da die Bundeswehr herangezogen worden aufgrund von Personalmangel im Bereich des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge bei der Erstaufnahme zu helfen. Ich erinnere mich da an meine Arbeit zurück, als ich eben mit Geflüchteten dann zu den Erstaufnahmeeinrichtungen musste und dort eben Bundeswehrsoldaten saßen, die dann eben diese Aufnahme gemacht haben. Das war, glaube ich, aber eben, ist, glaube ich, nicht das, was hier die AfD fordert, sondern wenn man das, glaube ich, weiterdenkt, dann fordert die AfD hier etwas anderes, und zwar die Stationierung von Soldaten an den Binnengrenzen oder auch an den Außengrenzen der Europäischen Union. Und das ist etwas, was ich für sehr gefährlich halte.
Grundsätzlich hast du ja jetzt natürlich dann einen Punkt angesprochen, wo sie sich dann doch unterscheidet, eben von anderen Parteien. Aber trotzdem würde ich dir jetzt nochmal die Frage stellen, wenn du jetzt das Programm liest, ja, wie du es interpretierst. Erstens Findest du, dass da besonders radikale Positionen drin sind? Und wenn nicht, ist es hilfreich, vielleicht mal anzumerken, dass die Konzepte der AfD auch sich nicht groß unterscheiden von anderen konservativen Parteien? Und ist das vielleicht eine Möglichkeit, um im Endeffekt die Erzählung der AfD auch mal zu torpedieren? Oder rückt man sie so eigentlich eher in die bürgerliche Mitte und gibt ihr neue Wählerschichten?
Das ist eine spannende Frage. Ich würde mal so sagen, ich glaube, das ist das, was du ja vorhin auch schon mal angesprochen hast, das, was die AfD natürlich gerne suggerieren möchte, dass sie eben keine Rechtsaußenpartei ist, sondern dass sie sich eben als Partei der, ich sag mal, konservativen Mitte versteht, dass sie eben ja versucht, hier so einen Aspekt hinzubekommen, der eben auch für konservative Wählerschichten ansprechbar ist. Dass dann eben die einzelnen Politiker wieder andere Sachen sagen, steht eben auf dem anderen Blatt. Aber was wir hier im Programm finden, ist jetzt eben, ich sag mal, klassisch konservativ, nicht klassisch rechtsextrem, wie man es vielleicht vermuten würde. Und das geht eben so weit, dass man in weiteren Aspekten eben auch so Aspekt oder auch so Sätze hat, wie eben, und das ist das, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast und das, was wir in der Folge über das Bündnis Sarah Wagenknecht auch schon angesprochen haben. Drittstaatenregelungen, das sogenannte Ruanda-Modell, das sind alles Sachen, die hier mit reinfallen. Auch der Aspekt besonders Schutzbedürftige, die man eben dann doch aufnehmen würde. Engmaschige Beschränkungen und Steuerung legaler Migration, echte Flüchtlinge, das sind alles Begriffe, die erstmal per se, die man auch in anderen Programmen finden könnte. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch das, was die AfD damit so ein bisschen ausdrücken möchte. Wo sie dann eben wieder etwas deutlicher wird, ist, wenn sie eben schreibt, Deutschlands Kontrollverlust beenden. Was dann hier immer mit reinspielt, sind so Aspekte, dass sie es eben so schreiben, ich zitiere hier nochmal, die insgesamt zu einer Verfestigung des Aufenthalts für ausreisepflichtige Personen und zu einer späteren Einbürgerung führen. Das heißt, die AfD schürt hier dann unterschwellig in ihrem Programm doch wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Angst, dass eben Geflüchtete oder Asylbewerber, die herkommen, wie gesagt, muss man ja auch unterscheiden, Asylbewerber, die hierher kommen, werden eben normalerweise nicht wieder weggehen, weil sie eben aufgrund ihrer politischen Einstellungen in ihrem Heimatland verfolgt werden. Für Flüchtlinge gilt eben etwas anderes. Trotzdem suggeriert die AfD hier oder will die AfD hier so ein bisschen aufmachen, okay, wer hier eben zu uns kommt als Flüchtling, der wird später wohl oder übel eingebürgert. Und das ist, glaube ich, etwas, was die AfD hier gerne als Problem aufmachen möchte, um eben dann doch wieder mehr in diesen Duktus dessen reinzukommen oder dann eher wieder die anzusprechen, was du ja vorhin gesagt hast, die sich eher als doch deutlich weiter rechts sehen. Und vorher macht sie eben sehr stark den Aspekt, dass sie eben die konservativen Wähler anspricht.
Sven, ich muss jetzt hier einfach mal von meinem investigativen journalistischen Handwerk Gebrauch machen und einfach nochmal nachbohren, weil du die Frage nicht gänzlich beantwortet hast. Weil ich habe auch danach gefragt, was du der Meinung, welcher Meinung du bist, was denn eine richtige Strategie wäre in der Kommunikation oder in der Aufklärung auch über die AfD. Weil ja, wir haben es ja festgestellt, es sind irgendwie zwei Zielgruppen, mit der sie kommunizieren. Die Frage ist, muss man jetzt der einen Zielgruppe, der rechtsextremen Zielgruppe sagen, ey, die sind gar nicht so rechtsextrem? Oder muss man der anderen Zielgruppe sagen, und zwar dieser bürgerlich-konservativeren, ey, die sind voll rechtsextrem? Wenn du das sagst, aber dann wieder diese Rechtsextremen sagen so, ja genau, deswegen wähle ich die ja auch, weil sie gegen die anderen sind. Was ist sinnvoller?
Eine gute Frage und ich meine, es ist schwer, sie zu beantworten. Wir haben ja öfter schon gesagt, okay, eigentlich muss man oder sollte man die AfD versuchen zu entzaubern. Auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, dass es eben nicht so einfach möglich ist, die AfD zu entzaubern, weil, und du hast es vorhin selbst angesprochen, der Vorsitzende macht dann eben Aspekte wie, dass er sagt, okay, das ist alles hier Fake News, bla bla bla. Das ist so ein bisschen der Aspekt, der da auch immer wieder mit reinspielt, also dass man gekonnt, Fakten verdreht, Fakten verschiebt, gerade eben in der Führungsebene der Partei. Das heißt, am Ende ist es schwierig. Wie man es macht, wird es ja schwierig sein, das Ganze zu sehen. Wir können es, wenn wir jetzt mal auf die aktuellen Wahlumfragen schauen, also wir wissen ja, oder man weiß jetzt ja seit Januar diesen Jahres, worin die Problematik oder was die AfD vielleicht auch tatsächlich fordert. Trotzdem ist die AfD in Umfragen immer noch bei 18,5%. Das heißt, je nachdem, wo man schaut, das jetzt die aktuellste Umfrage ist von INSA vom 9.4., da kommt die AfD eben immer noch auf 18,5%. Heißt eben, es ist, glaube ich, egal. Die Problematik, die sich dahinter verbirgt, wird nicht, also egal, was man den Wählerinnen und Wählern der AfD sagt, sie werden davon nicht beeinflusst werden, glaube ich, sondern es muss, und das ist das, was ich sowieso schon immer wieder sage, man muss das Ganze, glaube ich, früher angehen, man muss tatsächlich eben darauf schauen, dass die Tricks der AfD als solche entzaubert werden, also dass diese populistischen Ansätze tatsächlich entzaubert werden und dass man dieses faktenbasierte Arbeiten doch wieder besser hinkriegt. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Okay, dann habe ich jetzt zwei Punkte nochmal, die du, die ich aufnehme, um eine perfekte Überleitung zu machen zu dem nächsten Thema, was ich gerne noch ansprechen würde. Und das erste ist ja, du hast ja auch nochmal das angesprochen, was ich angesprochen habe, und zwar, dass Rupalla irgendwie Kritik als Verschwörungstheorie bezeichnet. Und die Fragen mit den Wahlumfragen. Und bei beiden, wenn man diese beiden Punkte jetzt nochmal betrachtet, dann kommt man, jetzt macht mein Teams hier irgendwie Luftballone, warum auch immer. Wenn man diese beiden Punkte nochmal, wenn man diese beiden Punkte nimmt, dann kommt man zwangsläufig zu einem Thema, was man noch ansprechen muss, und zwar den Fall um den AfD-Politiker Petr Büstron, der ja zumindest laut Informationen des tschechischen Geheimdienst Geld durch pro-russische Akteure bekommen hat. Ihr habt es mitbekommen, das ist der große Skandal, der gerade im Zuge des AfD-Europawahlkampfs auch stattfindet, weil er ist Platz 2 auf der Europawahlliste hinter Maximilian Krah, also Herr Büstron. Und er hat, und deswegen nur kurz, bevor wir da tiefer einsteigen, er hat das natürlich alles als eine globalistische Verschwörungstheorie abgetan. Globalistisch hier, die Alarmglocken sollten auch klingen. Und zweitens sind aber die Umfrage, auch wenn sie immer noch hoch sind, da hast du recht, ein wenig zurückgegangen. Ob es jetzt hier einen Zusammenhang gibt oder nicht, darüber lässt sich jetzt natürlich diskutieren. Ich wollte nur das zusammenfassen, zwar okay, kann so eine Medienberichterstattung, was ich lange nicht geglaubt habe, weil ich immer glaube, naja, die AfD-Wähler, denen ist es auch scheißegal, was man über die AfD erzählt, und dann sagen die, es ist eine Verschwörung, und dann sagen die, ja, guck mal, es ist eine Verschwörung, und am Ende hilft es denen sogar. Aber vielleicht, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht diese 1%-Punkte, die jetzt zurückgegangen sind, ich glaube, heute kam die Studie oder gestern, die neueste Umfrage gestern, ob das doch was damit zu tun hat, dann kann man doch sagen, so okay, so jeden Skandal stecken die auch nicht so weg, was man jetzt merkt, und auch der Umgang der AfD-Spitze und auch von Maximilian Krah, also wirklich rechts außen AfD, nicht so begeistert sind von dem, was da gerade passiert.
Ja, wobei man da natürlich auch sagen muss, ist ja so ein bisschen auch dieser Aspekt, Maximilian Krah und der Herr Büstron sind ja auch, zumindest wenn man das ein bisschen in den Medien nachverfolgt hat, mitverfolgen konnte, sich nicht die allerliebsten Freunde, wobei man natürlich auch sagen muss, und das ist das, was ja auch so ein bisschen dabei rumkommt, also diese ganze Geschichte spielt ja auch darauf an, dass Maximilian Krah wohl selbst auch ja gewisse Bezüge hat zu Russland, aber auch zu China. Das sind ja Sachen, die auch vor kurzem schon aufgetaucht sind. Und auch da muss man natürlich sagen, okay, das ist auch etwas, was bekannt ist. Und trotzdem spielt das nicht so sehr dagegen rein. Also das heißt, auch dieser Aspekt, dieser Pro-China-Bezug von Maximilian Krah beziehungsweise auch von seinen Mitarbeitern war das ja, glaube ich, ist etwas, was man eigentlich als Skandal sehen könnte, der dann aber eben auch von der AfD wieder genutzt werden kann. Ist jetzt in diesem Fall nicht so sehr passiert, aber hätte natürlich sein können, dass dieser China-Aspekt da auch wieder mehr mit reinspielt. Und gleichzeitig natürlich, und das darf man eben auch nicht vergessen, was da so ein bisschen, glaube ich, auch immer noch mit reinspielt, ist tatsächlich auch das, worüber wir auch schon mal in Ansätzen gesprochen haben, der Aspekt soziale Medien. Was man nämlich nicht vergessen darf, bei der kommenden Europawahl werden das erste Mal auch 16-Jährige wählen dürfen, und das ist auch etwas, was, glaube ich, tatsächlich damit reinspielt. Und da kann ich vielleicht so ein bisschen nochmal aus meinem Schulalltag sehen. Wir machen ja bei uns an der Schule immer die sogenannte Juniorwahl. Das heißt, man macht quasi an der Schule eine Wahl zur Bundestagswahl, zur Landtagswahl und so weiter und so fort. Und im Nachgang schauen wir uns dann die Wahlergebnisse der Schule an, sprechen drüber. Und ich frage dann auch immer, warum die Wahlergebnisse sich beispielsweise so sehr von dem tatsächlichen Wahlergebnis unterscheiden. Und bei der letzten Bundestagswahl war es tatsächlich so, dass wir bei uns an der Schule einen relativ hohes Wahlergebnis für die FDP hatten, und da habe ich in den Klassen, die ich hatte, gefragt, und in den Klassen, die ich hatte, kam tatsächlich das Ergebnis raus, oder das höhere Wahlergebnis der FDP ergab sich daraus, dass tatsächlich die FDP-Politiker bei uns im Kreis eben auf den sozialen Plattformen deutlich aktiver waren. Also zum Beispiel, dass eben bei TikTok die FDP-Politiker oder bei Instagram die FDP-Politiker tatsächlich wesentlich aktiver waren als andere, und das sorgt natürlich dann auch dafür, dass eine gewisse Reichweite da ist und dass dadurch natürlich auch ein höheres potenzielles Wahlverhalten für diese Partei da ist. Und das ist natürlich auch das, was die AfD ganz geschickt macht. Wenn man sich das anguckt, wie viele AfD-Politiker eben bei TikTok sind, dann bedeutet das natürlich auch, dass sie dort eben eine viel größere Reichweite haben als andere. Gut, jetzt hat Olaf Scholz seit gestern, glaube ich, auch einen TikTok-Account. Aber das ist...
Wollte ich gerade sagen, den Gag.
Ja, aber ja, genau. Olaf Scholz will nicht tanzen, hat er gesagt. Davon abgesehen ist aber das...
Schade eigentlich.
Ja. Ist die Frage, ob man das sehen möchte. Aber ich glaube, das Problem oder was ich damit sagen will, ist, dass die Parteien, und zwar durchgehend eigentlich alle Parteien, es mal wieder versäumt haben, die sozialen Medien und gerade eben die junge Zielgruppe anzusprechen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn man sich das nachher bei den Wahlergebnissen anschauen wird, glaube ich oder vermute ich, dass wir gerade bei der jungen Zielgruppe im Vergleich zu früher ein deutlich höheres AfD-Wahlergebnis haben, als es vielleicht noch bei den letzten Wahlen der Fall war, weil sie eben auf sozialen Medien deutlich aktiver sind als eben andere Parteien und dadurch natürlich auch, ich sag mir jetzt dieses plakative Beispiel von Maximilian Krah mit sei ein echter Mann und als Rechter wirst du eine Freundin finden und so, dieses klassische Beispiel, was jetzt, glaube ich, auch schon hoch und runter genudelt wurde, was auch Böhmermann schon gemacht
der
hat.
Der Typ wirkt wie so keine Ahnung, so ein spätpubertierender Insel, der da irgendwie in seinem Kinderzimmer sitzt und YouTube-Videos macht, aber es funktioniert trotzdem. Das ist total bemerkenswert und ich möchte es auch nochmal sagen, es ist tatsächlich, ich glaube, es wird eine eigene Folge, Sven, wir müssen eine eigene Folge dazu machen, weil wenn wir jetzt anfangen, die Social-Media- und TikTok-Strategie der AfD zu analysieren, dann kommen wir sehr vom Thema ab, aber es ist ein mega spannendes Thema, weil wir haben ja irgendwie lange gedacht, so ja, diese rechten Wähler sind alles die Senioren, die müssen jetzt ganz fies gesagt, die müssen am Ende nur wegsterben und dann wird alles gut, aus der Sicht von AfD-Gegnern natürlich. Aber wir erleben gerade, dass das eben nicht so ist und nicht so einfach ist, weil die AfD ist ja gut oder rechte, rechtspopulistische oder auch rechtsradikale Parteien ist einfach mittlerweile, glaube ich, auch europaweit besser schaffen, auch wieder eine junge Zielgruppe für sich zu begeistern. Und das wird sehr spannend in den nächsten Wahlen zu sehen, wie sich das entwickelt. Ja, das ist irgendwie so eine Zeitenwende fast schon auch, was das angeht. Und das kann natürlich auch tatsächlich beunruhigen. Ich finde aber, wir können auch jetzt hier mal sagen, vielleicht die nächste oder übernächste Folge können wir uns mal dezidiert auch mit der Ansprache mit jungen Leuten / auf Social Media von rechtspopulistischen Parteien befassen. Wir suchen ja immer Themen, da hatten wir jetzt schon eins. Weil ich möchte nochmal zurück zu Europa kommen, weil du bist da so ein bisschen drüber hinweggegangen, dass ich mit Herrn Bistron, I don't know, auch nochmal den Blick auf die Russlandpolitik der AfD blicken wollte, weil das auch mit dem Europawahlprogramm zusammenhängt und da auch in Teilen drinsteckt. Die Hard Facts, die da drin stecken, sind: Nord Stream 2 soll in Betrieb gehen, alle Russland-Sanktionen sollen aufgehoben werden und sie fordern ein Ende des Krieges mit diplomatischen Mitteln. Zitat: zur Wiederherstellung des ungestörten Handels mit Russland gehören die sofortige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland sowie die Instandsetzung der Nord Stream-Leitungen, die Beziehung Deutschlands zur Eurasischen Wirtschaftsunion sollen aufgebaut werden. Also es ist keine Überraschung, was hier drin steht. Es ist vollständigkeitshalber aber zu sagen, die AfD will natürlich das Russland-Verhältnis normalisieren. Für sie spielt der Einmarsch der Russen in der Ukraine eine sehr geringe Rolle. Das ist natürlich auch das, was die meisten AfD-Wähler so denken. Deswegen ist es nur konsequent aus Sicht der AfD genau so zu handeln. Ich fand es trotzdem nochmal spannend zu fragen, ob dieser Bistron-Skandal dann vielleicht doch manchen zu weit geht, wenn man sagt, na jetzt kriegt der auch noch Kohle von denen. Also da sind wir vielleicht doch noch Patrioten am Ende und liefern uns nicht direkt den Russen aus. I don't know. Aber wie gesagt, man muss da mal einen Fokus drauf setzen, nochmal, was die zu Russland sagt. Der Chrupalla hat sogar gesagt, im Zweifel müsste die Ukraine Gebiete abgeben und so weiter und so fort. Was, wie gesagt, spannend ist, weil meiner Meinung nach das ein wirklich relevantes Thema ist, wahlentscheidendes Thema ist vor allem in Ostdeutschland, meiner Meinung nach. Und das natürlich auch mit Blick nicht auf die Europawahl, aber auf die Landtagswahlen in Sachsen und AfD, insbesondere für die Union ein Problem ist, wenn die Bundes-CDU sehr europasolidarisch auftritt, auch noch viel radikaler als die Ampel, die sich nicht einigen kann, sprich Taurus-Antrag und so weiter und so fort. Und Herr Mario Vogt aus Thüringen und Michael Kretschmer aus Sachsen, da glaube ich mal ein bisschen Bauchschmerzen haben, weil sie auf die AfD blicken, die sehr selbstbewusst sagen kann, ey, wir müssen irgendwie unser Verhältnis zu Russland normalisieren und damit sehr leichte Spiele haben bei vielen Wählern im Osten.
Ja, wenn man da nochmal genauer drauf schaut, also du hast jetzt ja schon einen Aspekt angesprochen, was ich hier tatsächlich sehr deutlich finde, sind eben, also vielleicht um es nochmal klar zu machen, die AfD spricht hier eigentlich die drei großen Player an, die für Deutschland eine Rolle spielen, die USA, Russland und China. Und bei Russland ist es tatsächlich, finde ich, spannend. Also sie sprechen von der russischen Invasion in der Ukraine, hat viel Leid unter den Betroffenen erzeugt. Durch den Krieg wurde die deutsche Außenpolitik enorm erschwert. Aus der geostrategischen Lage Russlands mit den daraus resultierenden historischen und wirtschaftlichen Verflechtungen, insbesondere auch mit Deutschland, ergibt sich die Notwendigkeit, mit diplomatischen Mitteln auf eine Beendigung des Krieges hinzuwirken und so auch für friedliche deutsch-russische Beziehungen zu sorgen. Das ist so ein bisschen das, was da ja auch noch drin steckt. Und das ist ja im Endeffekt das, was du gerade anders formuliert hast. Also zur Not eben auch Gebietsverluste für die Ukraine, diplomatische Lösung ist so ein bisschen das, was hier drin steckt, ist das eine. Ansonsten hast du es, glaube ich, schon relativ gut formuliert mit Bezug auf das Verständnis der Russlandpolitik der AfD. Und wenn man da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter reinschaut, du hast es vorhin schon mal angesprochen, im Europaparlament ist die AfD ja Teil der Partei Identität und Demokratie, beziehungsweise der Fraktion Identität und Demokratie. Und wenn man da mal raufschaut, was da eigentlich noch für Mitglieder drin sind, dann haben wir da in Westeuropa eben Staaten wie Vlaams Belang, den Rassemblement National oder die Lega Nord. Wir haben im Osten aber auch Parteien, zum Beispiel, jetzt werde ich sie wahrscheinlich falsch aussprechen, Vasrashtane aus Bulgarien, haben aktuell zwar keine Mitglieder im Europäischen Parlament, aber die sind im Januar 2024 dieser Partei oder dieser Fraktion, nein, der Partei, richtig, der Partei, beigetreten. Und die sind eben eine bulgarische Partei, die eben offen pro-russisch ist. Gleiches gilt für weitere Parteien eben aus Osteuropa, die auch eher eine pro-russische Haltung haben. Und das zeigt eben immer noch mal, mit was für Parteien sich die AfD hier gemein macht und was da eben auch für Aspekte drinstehen. Andere Parteien, die in dieser Fraktion bzw. in der Partei sind, sind beispielsweise auch noch die FPÖ, Partei für die Freiheit aus den Niederlanden und so weiter und so fort. Also wir haben hier unterschiedliche Parteien drin. Die AfD ist seit dem 13. September 2023 Mitglied dieser Partei beziehungsweise auch Mitglied der Fraktion. Und das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, man ist gar nicht so froh über die AfD. Marine Le Pen hat die AfD öfter schon kritisiert. Die AfD ist da tatsächlich, ich zitiere jetzt mal den Bayerischen Rundfunk, AfD im Europaparlament radikaler als die Radikalen. Das ist das, was eine Datenanalyse wohl ergibt. Wenn man draufschaut, Abstimmungsverhalten der AfD ist oder auch der gesamten Partei ist zum Thema Demokratie in Polen und Ungarn, da hat die Fraktion Identität und Demokratie hat tatsächlich nicht einmal für Sanktionen gegen Polen und Ungarn gestimmt. Auch da weiß man ja, Orbán eher pro russisch eingestellt, die polnische PiS ja auch ein bisschen schwierig von der Einstellung her, wobei sie sich jetzt in Bezug auf den Ukraine-Krieg relativ deutlich doch geäußert haben, aber eben mit ganz starken Demokratieproblemen. Aber jetzt bin ich so ein bisschen vom Thema abgekommen. Du hast es richtig angesprochen, die AfD-Politik ist eher pro-russisch, ist natürlich ein Aspekt, der damit reinspielt, aber, und das ist das, was hier auch drin steht, sie ist auch pro-chinesisch. Und das ist auch wieder spannend, wenn man eben, also die AfD spricht ja dann von einem souveränen Deutschland und dann aber eben auch davon, dass man einen bilateralen Freihandel müsse in den Fokus der deutsch-chinesischen Verhältnisse gerückt werden. Das heißt, ein Freihandelsabkommen mit China ist, glaube ich, alles, nur nicht positiv für die deutsche Wirtschaft. Schreiben Sie hier so, ich kann ja mal direkt zitieren. Das Verhältnis zu China muss sich an den realpolitischen Interessen Deutschlands orientieren. Für Deutschland ist China einer der wichtigsten Handelspartner. Ja, das stimmt. Jetzt wird's lustig. Der Patentschutz, die Intensivierung der Beteiligung an chinesischen Unternehmen, die Wahrung von Unternehmensgeheimnissen und der bilaterale Freihandel müssen in den Fokus gerückt werden. Ist spannend. Gerade wenn man eben darauf schaut, dass eben chinesische Unternehmen doch auch jetzt schon, Beispiel Hamburger Hafen, immer größere Anteile haben. Das heißt, dass was die AfD hier glaubt zu machen, dass Deutschland dazu in der Lage ist, mit einem China mithalten zu können, dann steht hier auch noch sowas wie mit dem Projekt Neue Seidenstraße hat China ein Jahrhundertprojekt ein Jahrhundertvorhaben begonnen. Um auf gleichberechtigter Grundlage mitgestalten zu können, setzt sich die AfD für eine offensive Beteiligung Deutschlands ein. Die Seidenstraßenstrategie von Ost nach West sollte Deutschland durch eine Initiative von West nach Ost ergänzen. Das gilt insbesondere für überregionale Infrastrukturprojekte. Deutschland sollte einen Beobachterstatus in der Shanghai Organisation für Zusammenarbeit anstreben, um der Bedeutung dieses Marktes angemessen Rechnung tragen zu können. Da könnte man jetzt natürlich fragen, inwieweit ist das auch die Handschrift von Herrn Kra, der ja sich ja eben für deutlich positivere Beziehungen zu China einsetzt. Und das ist halt auch wirklich spannend, weil wenn man von einer Souveränität spricht und dann eben einen deutsch-chinesischen Freihandel oder eben auch Patentschutz und so weiter damit rein, und das sind ja alles Aspekte, für die China lange Zeit kritisiert wurde und auch immer wieder kritisiert wird, Beteiligung an chinesischen Unternehmen, alles Aspekte, die ja nun gerade nicht dafür sprechen, dass man hier ja sich auf einer souveränen Ebene befindet, sondern dass man sich dadurch eher unter die Fuchtel von China stellen wird. Und das ist ja das Problem, also die realpolitischen Interessen, Deutschland, China ist ein wichtiger Handelspartner, ja, aber eben vor allem als Import. Also wir importieren deutlich mehr aus China, als dass wir etwas nach China exportieren. Und das ist das große Problem und das wird nicht besser werden, wenn wir jetzt hier plötzlich noch ein Freihandelsabkommen mit China abmachen.
Ja, das ist tatsächlich bemerkenswert, weil ja, weltweit genau diese Fragen sich stellen im Umgang mit China und im sinnvollen Umgang mit China. Also ich glaube auch, dass die deutsche Autoindustrie sich freuen würde, nicht über solche Entscheidungen. Ja, Sven, ich gucke auch schon wieder auf die Zeit. Ich finde, wir haben meiner Meinung nach auch eigentlich die wichtigen Punkte rausgearbeitet. Vor allem bin ich froh, dass wir auch nochmal auf die Russland-Debatte geguckt haben. Man könnte jetzt hier auch nochmal irgendwie seitenweise aufzählen, was für ominösen Kontakte es eigentlich zwischen AfD-Politikern und Russland gibt. Wäre aber auch eine eigene Folge. Ich finde, ich habe das jetzt auch erst im Gespräch mit dir, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, über die Frage, was will die AfD eigentlich, wie kommuniziert die AfD, was wir ja viel besprochen haben. Und vielleicht ist der Weg ja, um einen Kompromiss zu finden, der Weg ja, immer wieder zumindest darauf hinzuweisen, dass die AfD ganz bewusst mit zwei verschiedenen Zielgruppen kommuniziert und allein dadurch sie eigentlich keine realpolitisch stringente Politik machen kann, weil sich die Interessen dieser beiden Zielgruppen einfach doch inhaltlich zu sehr unterscheiden und dass jeder, egal welcher Zielgruppe man angehört, bewusst sein muss, dass, wenn sie die AfD wählt, eigentlich nichts von dem kommt, was sie eigentlich selber wollen.
Definitiv. Also du hast gesagt, man hätte noch viel mehr Punkte ansprechen können. Es gibt auch noch sehr viel, was man ansprechen kann. Einen Mini-Aspekt würde ich da gerne noch kurz ergänzen. Und zwar zum Aspekt Unterpunkt auswärtige Kulturpolitik. Da schreibt die AfD nämlich, die AfD bekennt sich ausdrücklich zur Fürsorgepflicht Deutschlands gegenüber deutschen Minderheiten im Ausland und wird deren Interessen nachdrücklich unterstützen. Dazu gehört insbesondere die Förderung des Sprachunterrichts in deutschen Minderheitenregionen, die Förderung deutscher Schulen, Kindergärten, Zeitungen und Bibliotheken sowie der Austausch von Kulturschaffenden über die Grenzen hinweg. Finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt, der hier mit reinspielt. Wie gesagt, das ist so ein bisschen dieses Auslanddeutsche, warum auch immer die AfD da so einen Fokus drauf legt. Weiß nicht, ob man da versucht, die irgendwie noch so ein bisschen mit reinzubekommen, dass die eben auch die AfD wählen. Und was du witzigerweise gesagt hast, Bezug auf China, die Automobilindustrie als Leitindustrie erhalten. Das ist das, was die AfD eben fordert. Und das wird eben genau dann nicht passieren, und das haben wir ja gerade eben auch schon so ein bisschen angesprochen, wenn es eben ein Freihandelsabkommen mit China geben sollte. Ja, das vielleicht nur noch dazu. Ansonsten, du hast gesagt, wir hätten noch über viel mehr Punkte sprechen können. Was wir jetzt nämlich noch gar nicht angesprochen haben, sind Aspekte wie eine ideologiefreie Raumplanung und Nutzung, aber eben auch, was hier noch drin steht, was ich sehr spannend finde, die AfD setzt sich auch für den Tierschutz ein und bezeichnet Tiere als mitfühlende Mitgeschöpfe. Also auch Veganer werden hier angesprochen. Kleiner Spaß am Rande. Und was hier auch noch fehlt, ist ein Aspekt, den ich gerne wirklich nur ganz kurz ansprechen möchte. Keine Impfpflicht wird gesagt, kein Gender Mainstreaming, also der ganze Bereich, und das ist auch wieder spannend, also Familienpolitik macht die AfD hier auch im Europawahlprogramm. Es gibt zwei Geschlechter, nämlich Frau und Mann, das heißt, der ganze Aspekt der Gender, des Gender Mainstreamings, wie es hier genannt wird, wird nochmal erwähnt, aber auch das ist etwas, was wir jetzt vielleicht nicht mehr genauer besprechen sollten. Und kleiner Gruß an Alice Weidel, die Ehe, andere Formen als das Zusammenleben, des Zusammenlebens als die Ehe zwischen Mann und Frau sind zu respektieren, damit aber nicht gleichzustellen. Das heißt, auch hier macht die AfD nochmal wieder deutlich, Das Klassische ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Das andere ist zu respektieren, aber eben nicht gleichgestellt. Auch das zeigt nochmal wieder so diesen konservativen Charakter und so weiter und so fort. Also es gibt, wie gesagt, viele Aspekte, die hier mit drinstehen, aber auch der Aspekt, Abtreibungen müssen zur Ausnahme werden. Auch das ist nochmal so ein Aspekt, der wieder sehr stark dann eben doch in dieses Konservative reingeht und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man genauer reinschaut, man kann noch viel mehr sagen, aber du hast recht, die Zeit gibt so ein bisschen den Rahmen vor. Das heißt, an dieser Stelle, wir haben so ein bisschen drauf geschaut, was hier in dem Programm drinsteckt. Wir haben nicht drauf geschaut oder nur am Rande drauf geschaut, was die Menschen wirklich sagen. Trotzdem ist das so ein bisschen das, was damit drinsteht. Alle werden mich hassen, aber ich will noch einen Punkt ergänzen, und zwar keine Schuld- und Schamkultur. Hast du das gelesen? Diesen letzten Teilaspekt?
Klar.
Finde ich etwas, was ich wirklich spannend finde und was dann doch nochmal zeigt, okay, wohin die AfD dann auch wieder pendelt. Und das steht tatsächlich ganz am Ende. Die Schuld- und Schamkultur, wie sie die postkolonialistische Ideologie in ganz Europa etablieren will, wird den historischen Tatsachen nicht gerecht. Wir lehnen sie deshalb ab. Bla bla bla. Man wolle ein selbstbewusstes Bekenntnis zur eigenen Geschichte mit all ihrem Licht und Schatten entgegenstellen. Finde ich spannend, ist ein sehr weirder Aspekt, der hier, finde ich, noch mit reinkommt. Also plötzlich, dass die AfD sich positiv auf die Kolonialgeschichte beziehen will. Ja, kann man so machen, ist aber, glaube ich, etwas, was dann eben auch nochmal sehr konservative Leute ansprechen soll. Und was, glaube ich, auch eigentlich gar nicht so sehr dem Standard mehr entspricht, dass man sich eben positiv auf die Kolonialgeschichte bezieht.
Aber wieso wundert dich das jetzt? Also
Ich war tatsächlich nicht davon ausgegangen, dass die AfD, also erstens, dass das im Europawahlprogramm auftaucht, weil eigentlich mittlerweile doch die meisten Länder und Staaten anerkennen und auch gesagt haben, dass es eben ja in der Kolonialgeschichte jetzt nicht groß was Positives gab, weil im Kolonialismus an sich ja tatsächlich keinen positiven Aspekt für die kolonisierten Länder hatte.
Ja, aber das ist doch der AfD egal.
Ja, hast du auch wieder recht. Worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass es eben ja tatsächlich, das ist ja etwas, was wirklich den wissenschaftlichen Standards und jetzt ganz unabhängig von diesen Postcolonial Studies und so weiter widerspricht, sondern das ist ja ganz normaler geschichtswissenschaftlicher Standard, dass der Kolonialismus jetzt in keiner Weise was Positives mit sich gebracht hat, gerade der Deutsche.
Ja, auf jeden Fall, aber natürlich, ja, egal, wir können jetzt nicht noch zum Abschluss, deswegen lasse ich das offen, eine Debatte über die Rolle der AfD in den identitätspolitischen Diskursen zu machen. Da würden mich dann alle hassen. Ja, deswegen, von meiner Seite ist alles gesagt.
Gut, dann lassen wir das so stehen und genau, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.